Also zuerst möchte ich mich bedanken, dass ihr heute etwas weniger geschlafen habt, um hierher zu kommen. Es berührt mich, die Liebe, die ihr für uns habt. Es ist immer schwierig, irgendwann, wenn du im Leben neu anfangen musst, dein Bezirk zu verlassen hast, du wirst versetzt, du gehst woanders und deine Freunde lässt du liegen. Und vorhin, als wir gesungen haben hier, ich guckte eure Gesichter und ich sagte, lieber Gott, jetzt kann ich mich zu Hause fühlen. Selbstverständlich sind wir nicht alle gleich. Das wissen wir. Es wäre utopisch zu sagen, wir denken und fühlen alle gleich. Das sind wir es nicht. Aber in dieser Vielfalt, die Gott uns schenkt, wenn wir alle diesen gleichen Ziel haben, mit Jesus zu leben, dann ist das Leben viel einfacher. Wenn ich mich selber nicht schaue, sondern ich auf Jesus schaue, und dann kommt der Nächste und guckt auch auf Jesus hin, und der Nächste guckt auch auf Jesus hin, wisst ihr, dass es in diesem Sinne ist Jesus, der uns verändert. Es ist nicht der Prediger, der vorne steht und sagt, und ihr müsst, nein, diesen Finger müsste man schneiden. Das ist nicht unser Ziel. Das Ziel der Gemeinde ist es nicht. Der Schwerpunkt der Adventgemeinde ist, dass dein Leben, deine Beziehung zu Jesus Christus so eng sein soll, so eng, dass niemand, wie Benjamin es sagte, niemand dich trennen kann von ihm. Es sind einige Wünsche gekommen. Ich habe, also kann ich da ganz offen sagen, was sollte ich denn heute sprechen? Es ist schwierig. Heute Nachmittag haben wir eine Taufe. Der Neffe von Silvia möchte von mir getauft werden in Schondorf. Da werden wir sein. Und die Kontakte, die wir hier noch zu Ulmer Bezirk haben, es ist noch sehr gut. Wir fühlen uns wirklich zu Hause. Ich habe schon mit Thomas Müller gesprochen, sagte, ja, wenn ich irgendwann, wenn Jesus nicht vorher kommt, in Rente gehe, würde ich mal gerne in Heidenheim wohnen. Es war eine schöne Zeit. Alles andere, was da passiert ist, Missverständnis, sonst, es ist egal, ist, wo du dich zu Hause gefühlt hast. Also es war ein schöner Ort. Und es gibt sehr viele Menschen, sehr liebe Menschen in dem ganzen Bezirk. Und das ist für mich immer wieder eine Freude. Und mit meiner Frau haben wir gesagt, wir müssten eigentlich vielleicht so 3-4 Monate Urlaub nehmen, um in allen Gemeinden überhaupt sein zu dürfen, um mit den Geschwistern etwas erleben zu können. Doch einige Dinge habe ich in der letzten Zeit festgestellt. Die Herausforderung, die unser Leben heutzutage mit sich bringt. Christsein im Allgemeinen, wenn du mit der Masse gehst, ist einfach. Also wenn du ein Adventist bist und du dir keine Sorge machst über dessen, was das hier bedeutet, unser Logo, oder was es bedeutet, eine enge Beziehung mit Jesus zu haben, es ist ganz einfach. Also du stehst morgen auf, unbefangen, gehst zur Gemeinde, bist du 2,5 Stunden dort und dann verschwindest du wieder. Und das war's eigentlich, die Beziehung. Also es ist eine von den teuersten Clubs, die überhaupt in der Welt existiert, Adventist zu sein, wenn man es so sieht. Denn an sich, um dabei sein zu dürfen, kannst du immer. Aber wenn du ein echter sein möchtest, musst du einen Beitrag zahlen. Ein Zehnten. Zehnten deines Einkommens. Wow. Das ist ja eine ganze Menge. Alle anderen Kirchen leben sozusagen sparsam oder sparsamer. Doch hier ist es etwas anders. Doch die Herausforderung ist eine Herausforderung, die uns zeigt, unsere heilige Verantwortung. Die Verantwortung, die wir als Menschen tragen, ist viel heiliger als das, was wir denken. Denn anhand unseres Verhaltens werden wir zeigen können, wie eigentlich Jesus zu verstehen ist. Wie sein Wort zu verstehen ist. Also wie du lebst, werden Menschen sich zu Jesus bekennen oder nicht? Und in der Zeit, in welcher wir leben, es ist unbedingt notwendig. Also wir müssten oder wir können unsere Augen nicht schließen vor der ganzen Situation, die wir in der Welt sehen. Politisch, wirtschaftlich, religiös. Also ich möchte einige Dinge heute erzählen. Ich hoffe, dass ihr nicht erschrocken werdet. Aber ich hoffe, dass wir es erkennen, in welcher Zeit wir leben. Es ist viel ernster als das, was wir denken. Es ist viel ernster als das, was wir selber als Prediger verkündigen in der Gemeinde. Und es ist sehr oft der Fall, dass wir als Prediger dastehen und sagen, also wie soll ich es denn dann der Gemeinde sagen? Und du stehst da und sagst, also das kann ich nicht. Kann ich nicht. Weil wenn ich es sagen würde von vorne, würde die Gemeinde, und die werden Angst kriegen. Deshalb finde ich sehr gut, dass ihr hier auch Stunden, Bibelstunden habt. Bitte versäumt sie nicht. Stellt dort die Frage. Seid offen. Geh dahin. Studiert, vertieft. Denn das, was ihr macht, ist es an sich, wird für euch eine ganze Menge Vorteile bringen. Welche sind diese Vorteile des Bibelstudiums? Ihr werdet Gott kennenlernen. Und wenn ihr Jesus Christus kennengelernt habt und warum er gekommen ist und was er für eine Verantwortung uns gegeben hat, dann erkennen wir, was wir zu tun haben. Dann brauchst du nicht mehr zu sagen, also, Sascha, sag mal, was soll ich überhaupt noch machen? Also ich weiß nicht, ich würde gerne was tun, aber ich habe keine Ahnung. Ah ja, du solltest bitte ein Zeugnis geben, was du erlebt hast.
Was ich erlebt habe?
Also ich könnte eine Geschichte erzählen von ungefähr 20 Jahren. Also erleben wir täglich nichts mit Gott? Ist es so, dass unser Leben so flach geworden ist in unserem Glauben? Dass wir tatsächlich etwas nicht mehr zu erzählen haben, was Gott in unser Leben vollbringt? Und dann sind wir ganz, ganz schlecht dran. Es gibt einer, der tatsächlich uns möchte, der möchte uns aus der Mitte Gottes, aus der Beziehung mit Gott rausreißen. Er möchte es nicht, dass wir mit ihm in Kontakt bleiben. Er möchte nicht, dass du eine enge Beziehung mit ihm hast. Aber es gibt ein Versprechen Gottes, beziehungsweise eine Aussage Gottes in Kolosserbrief. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam dies zu lesen. In Kolosser Kapitel 3, Vers 3. Ich lese von Vers 2, damit wir den Kontext richtig verstehen. Ja, vielleicht Vers 1. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so suchet, was droben ist. Da Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus. Wohin? In der Adventgemeinde. In Gott. Also, ich möchte eine Sache klarstellen und bitte, ich habe schon Sascha gesagt, wenn ihr Tomaten hier bringt, um nach vorne zu werfen, bitte nur in Dosen, wir würden sie gerne mitnehmen. In der Schweiz sind etwas teuer. liebe Geschwister, Freunde und Bekannte, die Adventgemeinde rettet niemand. Die Adventgemeinde erlöst niemand. Und wir als Prediger genau das Gleiche. Der Einzige, der uns rettet und erlöst, ist Jesus Christus. Und wenn dein Leben mit Jesus nicht übereinstimmt, wie er sich erwünscht, alles, was du denkst, du kannst deinen Körper verbrennen lassen für die Gemeinde, es ist für nichts. Für nichts. Also deine Frage müsste sein, wie stehe ich zu Jesus, nicht zu der Adventgemeinde. In der Sabbatschule habe ich gesagt, also die Schriftgelehrte und Pharisäer haben es gut gemeint, mit allen ihren über 3000 Gesetzen nur für die 10 Gebote noch zusätzlich zu schaffen. Aber sie haben das Ziel verpasst. Sie haben nicht mehr auf den geschaut, der die Erde geschaffen hat. sondern sie haben auf ihre Werke geguckt, auf sich selber geschaut. Sie haben versucht, durch ihre Werke, durch ihre Position etwas zu erreichen, was ein Geschenk ist. Du kannst, um das ewige Leben zu erreichen, nichts machen. Nichts! Denn das ist ein Geschenk Gottes. Gott schenkt dir das ewige Leben. Habt ihr irgendwann mal gesehen, wie die Kinder sich freuen über Geschenke? Je größer, desto besser. Und je größer die Kinder sind, desto größer sind auch die Geschenke. Und eines Tages musst du dich fragen, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Doch, liebe Geschwister, die Situation ist, wenn wir uns über das ewige Leben freuen, über die neue Stadt Jerusalem freuen, über die Geistesgaben freuen, über all diese Sachen uns freuen, was Gott uns schenken will, das ist gut. Aber das ist eine Folge. Die Folge einer Beziehung. Eine Beziehung mit Jesus. Und er schenkt dir das. Vor kurzem hatten wir leider an einem Sabbat unsere ganze Gemeinde, unsere lateinische Gemeinde in Zürich, hat einen Schock erlebt. Es war im November. An diesem Tag war der Bruder Jacques Frey, pensionierter Prediger. Er hatte einen Vortrag gehalten über die Stadt Jerusalem und danach wollte er über die Stadt Ninive einen Vortrag halten. Und mich erreichte einen Anruf nach dem Gottesdienst, dass das junge Mädchen, das ihn übersetzen sollte, an diesem Sabbatvormittag gestorben wäre. 30 Jahre alt. Und ihr glaubt ja gar nicht, als ich es bekommen habe, ich fing an zu weinen. Die Leute, die Geschwister haben mich geguckt, was ist denn los, seit wann weint der Prediger nach dem Gottesdienst, was ist passiert? Und ich konnte es nicht glauben, ich ging da raus, meine Frau Silvia kam mir entgegen, ich sagte, Barbara ist gestorben heute Morgen. Und sie fing an zu weinen, die ganze Gemeinde war total verunsichert. Ich unterbrach alle Versammlungen, die dort gab, und er gesagt, den Gemeindeausschuss brauche ich sofort. Ein Zufall? Ich weiß es nicht. Sie bekam von ihrer Cousine eine, wie sagt man so, Trockenhaube? Eine Haube, um die Haare zu trocknen. Also ganz so, und oben drüber ist dieser Ventilator und dann werden die Haare getrocknet. Das Problem ist, dass dieses Teil hatte, den Ventilator oder das Gebläse oben hatte einen Produktionsfehler. Und eine der Kabel hatte sich losgelöst und berührte die Haare von ihr. Und sie spürte, irgendetwas passiert nicht. Und sie hatte sich noch die Hände gewaschen und sie saß an der Badewanne und sie steckte die Hand drin. Und das war's. Sie starb elektrifiziert an dem Sabbatvormittag. Und die Mutter fand sie tot in der Badewanne. Die ganze Gemeinde blieb fertig. Und ich habe mich dann gefragt, also Herr, was ist unser Leben? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Warum geschehen manche Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können? Sie hatte mit mir am Donnerstag gesprochen und gesagt, Pastor, ich freue mich am Sabbat, ich habe die Kinder, ich habe das ganze Material fertig, ich will dahin gehen. Wochenlang war sie fern von der Gemeinde. Wochenlang. Sie war in einer Depression, furchtbare Depression, wegen einer Beziehung, die sie gehabt hat mit einem jungen Adventisten aus Brasilien. Und sie wusste gar nicht mehr, was sie tun konnte. Sie hat sogar dabei gedacht, sich das Leben zu nehmen. Und als wir lange Gespräche geführt haben, hat sie gesagt, Herr Pastor, Sie haben recht. Jesus ist wichtiger als mein Freund. Und sie hat sich verändert. Wir haben gebetet, sie erlebte eine Veränderung und sie übergab ganz und gar der Aufgabe der Gemeinde und für die Kinder. Und plötzlich, der Herr lässt sowas geschehen. Über 250 Personen sind zu dieser Beerdigung gegangen. Und dann habe ich mich gefragt, Herr, wo bin ich? Hast du Vorteile, weil du Prediger bist? Oder hast du Vorteile, weil du Adventist bist? Nein. Liebe Geschwister, du und ich sind wir genau gleich. Es gibt keinen Unterschied. Denn der Herr, was er versprochen hat, wird er auch halten. Wir kennen diesen bekanntesten Bibeltext der Bibel, das vielleicht jedes einzelne Kind und wir auch auswendig kennen. In Johannes Kapitel 3, Vers 16. Es ist ein Versprechen mit einer Bedingung geknüpft. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Und wie geht's weiter? Welche ist die Voraussetzung, an Jesus zu glauben? Und deshalb unsere ganze Position, die wir haben, es ist der Glaube an Jesus. Es ist der Glaube an den, der uns geschaffen hat. Denn die Bibel in Hebräerbrief wird uns gesagt, dass die ganze Welt und das, was wir sehen, ist von dem Sohn gemacht worden. Johannes Kapitel 1, 1 bis 3 wird uns dann gesagt, dass er ist der, der die Welt geschaffen hat. Ohne ihn existiert nichts, was wir sehen. Wir inklusiv. Also der Gott, der uns geschaffen hat, der sich die Finger schmutzig gemacht hat, der ist, der uns liebt und auch schützt in dem, was wir erleben. Liebe Geschwister, wir befinden uns in einer Zeit, in der wir tatsächlich viele Menschen von der Umgebung, in der sie leben, beeinflusst werden. Und das ist unser größtes Problem. Wenn wir zum Beispiel Galater Kapitel 5 lesen, Galater Kapitel 5, Vers 4. In Galater Kapitel 5 wird gesprochen über, an sich über die Freiheit, die richtige Freiheit. In diese Freiheit wird uns in Vers 4 gesagt, ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Aber wir haben heute gerade über den Sabbat gesprochen. Erlöst mich der Sabbat? Nö. Also warum halten wir den Sabbat? Wenn der Sabbat mich nicht erlöst, warum halten wir den Sabbat? Bitte? Oh, weil Jesus es so möchte.
Aus Liebe zu Jesus.
Danke.
Weil
Dankeschön. Also der Sabbat ist ein Antwort auf die Liebe, eine Anerkennung dieses Gottes, der uns geschaffen hat. Wenn der Sabbat aber ich daran denke, ah nein, die Gebote muss ich halten, weil wenn ich sie nicht halte, dann, nein. Die Gebote sind eine Leitplanke, wo mir gezeigt wird, da geht's lang und da kannst du dich bewegen. Du sollst nicht töten. Mir wurde einmal gesagt, in einer Jugendstunde, da war es Sommer, da waren viele Mücken und die, zack, das war eine Mücke weg, halt, Pastor! Du sollst nicht töten. Wo steht das, als ich keine Mücke töten soll? Da habe ich gesagt, ja, ich bitte um Entschuldigung. Es war ein Verständnis, es waren die Kinder. Du sollst nicht töten. Aber die Bibel an sich möchte was anderes sagen. Du sollst das Leben bewahren. Welches Leben? Die Gelegenheit, die Gott dir gibt, dass du ihn anerkennst. Die Gelegenheit, die Gott dir schenkt, damit du in diesem Leben, in den Tagen, die du hast, einfach für ihn leben kannst. Also das Leben bewahren, damit der Mensch erkennt, warum er hier ist. Warum existieren wir? Weiß jemand das? Ist die große philosophische Frage. Die Frage der Existenz.
Gott hat uns geschaffen.
Ja.
Auch für sich, damit wir ihm die Ehre geben.
Okay. Damit wir ihm die Ehre geben. Haben wir einen Bibeltest dafür?
Ja. Gerade im 2. Mose, was er heute Morgen
ja.
Ausgeführt.
Ja?
Wenn die Herde nun alles geschaffen hat, dann sind die Hunde.
Ja? Oder?
Weil ich um Gemeinschaft mit ihm zu haben.
Ja? Korrekt? Gibt es noch irgendeinen anderen Text?
Denke ich hier, um Leben zu lernen.
Lieben zu lernen. Ja?
Bei mir in dem Tod, in Not.
In der Not?
Ja.
Also ich finde ganz toll das, was Paulus sagt, warum wir existieren. Der Grund unserer Existenz, vor allem als gläubiger Menschen, wir suchen in 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 14 und 15. Wo es gesagt wird, denn die Liebe Christi dringet uns, da wir dafür halten, dass wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und hier ist die Erklärung, die die Philosophie schon lange sucht. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, in Fort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Also für wen leben wir als Christen? Für Jesus. Für den, der für uns gestorben und auferstanden ist. Also deine und meine Aufgabe ist es nicht, dass ich sage, oh, also ich bin jetzt 7. Tag Adventist. Wie kann ich denn das zeigen? Ganz einfach.
Also da, Sascha hat hier oben das Zeichen Adventist. Ja, wir haben es hier in der Gemeinde. Es gibt noch mehr Dinge. Es gibt auch Uhren, die das auch zeigen. Ja, du bist auch Adventist. Du kannst im Auto noch viele an den Aufklebern noch tragen. Du bist ja Adventist. Du gehst auch zur Gemeinde mit allen Adventisten. Aber das, du hast nur die äußerlichen Merkmale. Aber an sich zeigt sich wenig in unserem Verhalten. Also ich kann mit Jakobus sagen, also sag mir deinen Glauben ohne Werke. Ja, da haben wir Probleme. Ich kann viel darüber referieren, über den Glauben. Aber wenn meine Werke sich widersprechen, dann ist es schwierig. Denn manchmal unsere Werke sprechen lauter als das, was wir sagen. Aber wenn unsere Werke etwas lauter sind, und die Menschen dadurch auf Jesus geführt werden. Das ist eine tolle Sache. Es gibt einen interessanten Text. Ein interessanter Text, der mich immer wieder mir sage, also Herr, wirklich, es ist in einem anderen Kontext. Es ist in einem anderen Kontext, aber ich denke, dass dieses Verhalten der Gläubigen in diesem Falle von Frauen drückt es aus, was Gott eigentlich sich erwünscht. Ich rede von 1. Petrus, Kapitel 3. Und bitte, ihr Männer, seid nicht so glücklich darüber, über das, was wir lesen werden, weil uns kommt auch noch ein Stückchen dazu. Aber zuerst zu den Damen. 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euren Männern untertan sein. Oh, das ist toll, ja. Oh, das ist wie Öl. Das geht so regelrecht unter. So. Also, liebe Frauen, nur wenn wir was sagen, sonst gar nichts. Habt ihr keine Chance? Naja, Moment mal. Das ist, ja, wir werden darüber nicht sprechen heute. Auf dass auch die nicht glauben an das Wort, durch die Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden. Nochmal, desgleichen sollt ihr Frauen euren Männern untertan sein, das heißt nicht Putzlappen oder Dienerinnen, ja? Das, damit ist es nicht gemeint, denn vor Gott gibt es keinen Unterschied in dieser Form. Aber hier sagt uns dann untertan sein, auf das auch die nicht glauben an das Wort. Also hier geht es um die Beziehung zum Wort Gottes.
durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden. Also, ihr lieben Schwestern, Gäste, Damen, ihr könnt Menschen gewinnen können für den Herrn durch eure Verhandlung. Ohne Wort. Wie sagt man das von einem Wild? Ein Wild
spricht mehr als 1000 Worte. Also, das ist eine tolle Sache. Was ist die Bemühung des Teufels? Also, ich muss auf die Zeit schauen. Ich habe nur die erste Seite. Und ich habe noch eine ganze Menge. Okay, ich werde mich beeilen. Also, wir sollen verstehen, dass wir nämlich erlöst sind durch Jesus Christus. Wir sind nicht mehr verurteilt worden, sondern wir sind jetzt, wenn wir bei Jesus sind, sind erlöst durch ihn. Wir waren zuerst sozusagen im Minus geraten vor Gott. Nun haben wir Jesus angenommen und jetzt stehen wir nicht mehr so. Wir sind frei. Gott ist die Hoffnung, die wir brauchen. Und nun, was tut der Teufel? Also, der Teufel ist ganz... Also, seine Klugheit, das ist ja furchtbar. Seine Listigkeit, es ist unfair. Wenn du sehen würdest, so mit deinen Augen, dass jemand dir etwas Böses antun will, kannst du dich wenigstens wehren. Aber diese bösen Engel, Satan, den kannst du gar nicht sehen. Der ist für uns unsichtbar. Und du kannst ja gar nichts machen, weil du diese geistliche Welt nicht sehen kannst. Also was versucht er zu tun, damit du nicht mehr unter der Gnade Gottes leben kannst, unter dieser Gewissheit, die Gott dir schenkt, um was zu tun? Und ich glaube, das ist sehr wichtig für uns. Denn wir sind dann, wenn wir in Jesus sind, sind wir nicht mehr gefangen. Und in der Zeit, in welcher wir leben, jetzt hier, am Ende der Zeit, und ich werde euch später noch ein Erlebnis von einem Bekannten von uns erzählen, in der Schweiz, was da passiert ist. Also es ist unbedingt notwendig, dass wir dies erkennen. Welche ist die erste Möglichkeit, die Satan benutzt, um uns aus diese Gnaden fallen zu lassen? Er versucht, das Evangelium zu verdrehen. Wie sagt Paulus? Die wollen nur dies hören nach ihren, wie es ihren Ohren jucken. Ja? Also wenn ich erkältet werde, wenn ich dann Grippe bekomme, dann fangen mir die Ohren zu jucken. Das ist schlimm, weil du... Aber das heißt nicht das, was die Bibel sagt. Sondern es bedeutet, ich möchte selektiv hören. Ich möchte das hören, was mich betrifft, was mich aufbaut. Also wenn der irgendetwas da vorne sagt, was mich nicht aufbaut, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also der spricht gegen mich. Aber es geht nicht um mich, sondern es geht um das Wort Gottes. In Epheser Kapitel 2 und dort Vers 8 und 9. Wird uns gesagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus dem Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Eine Gnade, ein Geschenk. Wir sind begnadigt worden von Gott für unsere Entscheidung. Du hast Gott erkannt, du weißt, was er für dich vollbracht hat und der Heilige Geist arbeitet in deinem Herz. Oh, lieber Kollege, wir haben sehr oft die Möglichkeit, ein bisschen Seelenmassage zu machen. Ja. Also ein bisschen das Herz desjenigen, dem wir Bibelstunden geben, zu bewegen, ein bisschen schlechtes Gewissen machen und dass der andere ein bisschen merkt, oh, schräg, nein, stimmt, es könnte nicht sein. Ich habe einen Kollegen kennengelernt, ich kenne ihn. Er gibt vor der Taufe 10 Bibelstunden. Nach der zweiten Stunde hat die Person sich schon entschieden für die Taufe. Wenn die es nicht getan hat, wird nicht getauft. Er verliert seine Zeit nicht. So hat er mir gesagt. Und sagte, und der Rest machte sich keine Sorge. Das lernt er schon. Learn by doing. Also in der Gemeinde, du bist ja dabei. Alle machen das Gleiche. Er lernt es ja auch in der ganzen Gruppe. Ich sage mir, nein, das ist nicht gut. Du musst wissen, warum du diesen Schritt tust. Du musst wissen, warum du auf Jesus Christus entgegenkommen möchtest. Du musst wissen, was er für dich vollbracht hat. Du musst es erkennen, was es bedeutet, dieser Erlösungsplan. Du musst es verstehen, in welche Position als Mensch vor ihm stehst. Wenn du das nicht tust, wenn du es nicht verstanden hast, wie ich es damals nicht verstanden habe, als ich jung war, so wie der Jonathan, ein Jahr älter, 14 Jahre, ich sollte nach Europa kommen und komme ein Prediger. Sagte, oh, Hermann, ich habe gehört, du wirst nach Europa fahren mit dem Schiff. Ja, sagte ja. Aber du bist doch nicht getauft. Nein. Also wenn du dich nicht taufst, es ist nicht gut. Sagte ich, ich habe noch keine Bibelstunde bekommen. Sagte, du bist so von Kindesalters an, bist du immer in der Gemeinde gewesen. Du kennst alles, du weißt alles, sagte. Guck mal, Hermann, eine Sache möchte ich dir erklären. Wenn du mit dem Schiff fährst und das Schiff sinkt und du bist nicht getauft, bist du verloren für ihn. Also, wenn du dich taufen lässt und du fährst mit dem Schiff und das Schiff sinkt und du stirbst, bist du für immer gerettet. Also, was willst du? Klar, 14 Jahre alt, ich dachte, wow, ich habe immer gehört, es gibt eine Stadt Jerusalem im Himmel. Ich will dort leben, ich will dort nicht verloren gehen, also ich lasse mich taufen. 14 Jahre wurde ich getauft. Ich wusste nicht, warum ich Adventist war. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe es erst erfahren, als ich Theologie studiert habe. Schlimm, ne? Und deshalb habe ich mir selber vorgenommen, bevor irgendjemand sich für Jesus entscheidet, müsste er genau wissen, warum er Adventist wird. Was das, welche Verpflichtungen das mit sich bringt. Was haben wir als Adventisten anzubieten, was andere Kirchen nicht anbieten? Was ist dann die Situation, die erste Drehung, die hier der Teufel bringt? Er möchte das Verständnis des Evangeliums verändern, damit wir tatsächlich nur unsere eigenen Willen fühlen. Also habt ihr irgendjemand gesehen, der die Bibel benutzt hat, um seine eigenen Gedanken zu unterstützen? Oh, die gibt es viele. Die gibt mehr als das, was wir uns erwünschen. Und deshalb ist es wichtig, auch was ihr heute hier hört. Geh nach Hause und prüf das nach, sagt Paulus. Prüf es nach, ob es biblisch ist oder nicht. Denn der Teufel wird seine List nicht verändern, damit wir in diese Werkgerechtigkeit fallen und dass wir aus der Gnade fallen. Damit wir meinen, wir können es doch schaffen aus unserer eigenen Kraft. Und das ist nicht möglich. Und so ist es für uns, die Frage zu stellen, nun, wie soll ich denn leben? Wie soll ich leben? Vor vielen Jahren, als ich noch hier war, habe ich einmal eine Predigt gehalten. Ich erinnere mich jetzt über das Gebet. Denn wir haben sehr oft festgestellt, wenn wir einen Fehler tun, eine Sünde begangen haben, dann bitten wir zu Gott, lieber Gott, vergib das, was ich vollbracht habe. Vergiss es. Vergib es mir, bitte Herr, und vergiss es ja auch. Tu das, was dein Wort, was du sagst in deinem Wort. Nimm meine Sünde und tu es ganz, ganz tief in mir. Wir haben als Adventisten die Eigenschaft, wir sind die besten Taucher der Welt. Wenn wir wissen, irgendeine Sünde von einer Schwester, wir tauchen tief hinunter im Meer. Und dann kommen wir schwer beladen und sagen, ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß es. Du solltest kein Adventist sein, das gehört sich nicht in der Gemeinde. Solltest du vor Gemeindeausschuss gebracht werden. Oh, Schwester, ich habe Sachen erlebt, ihr glaubt ja gar nicht. Noch in Zürich jetzt, in der Schweiz.
Nein. Also wenn ich Gott darum bitte, was macht Gott? Er tut es da unten, vorbei. Das Problem ist es aber, wir haben Gott darum gebeten, nicht, dass er die Wurzel wegnimmt. Und ein Tipp für euch, wenn ihr darum bittet, nehmt ihr sein, ich bin ein Lügner. Also,
ich habe, Lügen in Mengen. Sogar beim Reden nur Lügen. Und ich erkenne eines Tages, dass ich lüge. Sage ich, oh Herr, ich habe schon wieder gelogen. Bitte vergib mir. Ich bitte punktuell. Aber was wir Gott darum bitten sollten, ist es nicht punktuell, sondern ich muss ihn bitten, Herr, gib mir den Wunsch, nicht mehr lügen zu wollen. Also nimm mir bitte diese Wurzel, der Wunsch zu lügen, weg. Wenn Gott es mir wegnimmt, dann werde ich nicht mehr lügen. Es gibt andere Menschen, die sagen, aber Pastor, ich habe eine starke Persönlichkeit, Charakter. Ich habe mir vorgenommen, nie mehr wieder in meinem Leben zu lügen. Und ich werde es auch nicht tun. Wer hat da gearbeitet? Ist Gott, der da arbeitet? Hat der, der seinen starken Charakter hat, einen größeren Vorteil als der, der kämpft? Eigentlich, das müssten wir lieber dem lieben Gott zulassen. Wir können nicht urteilen. Aber liebe Geschwister, wenn nur die Starken an ihren Charakter erlöst werden, dann frage ich mich, wo bleiben die anderen? Das Verdrehen des Evangeliums bringt eine große Gefahr. Denn dann versuche ich, mich selber zu sehen mit meinen Kräften und nicht mehr der an mir wirkt. So brauche ich mich nicht mehr anzustrengen, um zu glauben. Ich brauche den bitten, der mir den Glauben schenkt, er möge mir den Glauben geben. Und was habe ich zu tun? Mich mit dem zu beschäftigen. Der Rest ist seine Arbeit. Wenn ich an sich mich an irgendetwas anstrengen müsste, um gute Taten zu tun, weil ich meine, dass das notwendig ist, brauche ich es nicht mehr. Weil wenn ich in Kontakt bin mit Jesus, er wird durch den Einfluss des Heiligen Geistes in meinem Leben Taten, gute Taten hervorbringen. Also es geht darum, dass du und ich uns von Gott beschenken lassen. Es geht darum, dass du dein Leben auf seinen Händen stellst und sagst, Herr, also es ist nicht mehr mein Leben, Herr. Hier bin ich. Also ich bin ein leerer Krug, eine Amphore. Ich kann nichts mehr. Mach aus mir, was du gerne hättest. Ich will dich nur suchen. Und der Rest ist dein Werk. Also Gott wird anfangen, dich zu heilen. Und einige von diesen Punkten ist die Anerkennung in als Schöpfer. Und wenn du den Sabbat hältst, wenn du den Sabbat hältst nach der Bibel, dann kriegst du den Segen und die Heiligung kostenlos. Denn er hat den Tag gesegnet und geheiligt. Also, wenn du das tust, dann wirst du von ihm gesegnet und geheiligt. Ein zweiter Schritt. Dann sprechen wir ein bisschen mehr über die Endzeit. Wenn Satan es nicht schafft, dich aus dieser Festigkeit des Glaubens rauszunehmen, dann wird er dich verfolgen. Jeder von uns hat Angst um sein Leben. Wir alle haben ja gute Schlösser in zu Hause. Wir schließen die Tür, wir stecken den Schlüssel quer, damit keiner reinkommen kann. Fenster sind alle schon zu, die Rollladen runter, damit er überhaupt niemand sehen kann, niemand reinkommen kann. Unsere Autos mit Alarmanlage und sonstige Sachen. Alles. Also, es ist schwierig. Und wenn wir Verfolgung erleben, Mobbing. Es gibt ein anderes Wort, das ich gelernt habe. Bossping. Kennt ihr das? Mobbing. Bossping. Also Boss, vom Chef. Also wenn der Chef der Abteilung oder der Firma dich mobbt, möchte gerne, dass du rausgehst. Alle anderen möchten dich gerne behalten. Aber du bist vom Chef keine gute Person. Also der wird versuchen, dich rauszukriegen. Zu Hause. wenn du zu Hause nicht mehr zu Hause bist. Wenn auch dort Ärger gibt. In der Schule, in der Universität. Aber wo es am meisten wehtut, ist, wenn du in der Gemeinde gemobbt wirst. Ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt. Oder in eurem Freundeskreis. Verfolgung ist etwas, was mit unserer Existenz zu tun hat. Verfolgung hat damit zu tun, dass du dich an sich, dich wohl zeigen möchtest und den Menschen sagst, mir geht gut. Doch wenn wir heute die Statistiken sehen von den Menschen, die verfolgt werden, guck mal, das ist der Erdkreis. In allen diesen Ländern der Welt werden Christen verfolgt. Unglaublich. Überall, wo diese roten Punkte hier gibt, da gibt es Christenverfolgung. So sieht es aus. Erstes Land, Libanon. Albanien, Türkei, Irak, Marokko, Griechenland, Italien, Portugal, USA, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Polen, Rumänien, Niederlande, Afghanistan, Österreich, Deutschland, Iran, Vietnam. Europa wird hier dann gezeigt. Hier ist eine interessante Liste, wo Christen verfolgt werden. Mit den Prozenten an Personen, die verfolgt werden. Also es ist unglaublich, wie die Statistiken an sich von 31.08.2011 Verfolgung. Verfolgung um des Glaubens willen. Verfolgung, weil du anders bist, als das, was sie die Gesellschaft an sich erwünscht. Aber der Herr Jesus hat uns nicht gesagt, dass es sowas nicht kommen würde. In der Statistik wird uns gesagt, dass es von der Zeit an, als die Bibel geschrieben wurde, man nimmt es an, dass mindestens 60 Millionen Menschen gestorben sind in dem Mittelalter, nur wegen religiöser Verfolgung. 60 Millionen Menschen im Mittelalter. Wir wissen, an wem wir es zu verdanken haben. Doch eine von den Berichten, ich hätte sie hier haben sollen, diesen Bericht, sagte, dass im Moment in der Welt geschätzte Anmeldungen sind 200 Millionen Menschen, 200 Millionen Christen werden verfolgt. 200 Millionen. Wenn die Verfolgung kommt, hast du ein Problem. Dein Leben willst du nicht verlieren. Und alles, was wir an sich versuchen, ist es, unser Leben zu bewahren. Ist das Kostbarste, was wir haben. Doch die Krise, die es kommt, das kennen wir. Daniel Kapitel 12. In Daniel Kapitel 12, Vers 1 sagt, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen, denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Was ist das für ein Buch? Das Buch des Lebens. Ist dein Name schon im Buch des Lebens drin? Ist drin? Kann dein Name, unser Name aus dem Buch des Lebens ausradiert werden? Kann es oder kann es nicht? Oh, ich weiß nicht, ob ihr mitmacht, diesen Vorschlag, Empfehlung von der Generalkonferenz in diesem Jahr bis zum Jahr 2015. Jedes Heim der Welt mit einem großen Kampf versehen zu werden. Zu verschenken. Macht ihr mit hier? Also jedes Haushalt hier in Günzburg oder dort, wo ihr wohnt, sollte einen großen Kampf geschenkt bekommen. Ich finde es super. Es wird einiges kosten, aber wir werden uns freuen, dass diese Menschen vielleicht im Himmel kommen, wenn sie dann lesen, in welcher Zeit wir leben. Also, diese Zeit, diese Trübsal, Liebe Geschwister, es ist nicht einfach zu leben in einer Position, wo die Menschen tatsächlich sich weigern, den Willen Gottes zu tun. Unser Name aus dem Buch des Lebens rauskommen? Doch, das ist möglich. Und wir kennen es in Hebräer Kapitel 6. Da wird geschrieben. Also alle die, nur vielleicht zwei Bibeltexte, 6 von 4 bis 6, denn es ist unmöglich, Hebräer Kapitel 6 von Vers 4 bis 6, denn es ist unmöglich, die so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben, die himmlische Gaben und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind. Wiederum zu erneuern, zu Buße, sie, die für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Also Vorsicht, liebe Geschwister. Gott zum Spott machen? Ist das möglich? Denn mein Leben, meine Beziehung mit ihm, meine Position mit ihm, wenn es nicht übereinstimmt mit dem, was ich meine, dass ich glaube, dann mache ich Gott zum Spott. Überall, wo du hingehst, als Arbeitnehmer, du gehst in eine Firma und sagst, ich bin Christ. Was denkst du, welchem moralischen, ethischen Niveau wird von dir gefordert? Genau wie die anderen, die nicht sagen? Oh, viel höher. Aber ich muss euch sagen, ich habe mit Geschwistern gesprochen, die Firmen haben. Und sagen, wir nehmen keinen Adventist in unsere Firma. Habe ich gewusst? Also ich, wenn ich eine Firma hätte, würde ich nur Adventisten reinbringen. Sagte, ich empfehle es dir, mach es nie. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Sagte, die sind die unverantwortlichsten Menschen, die überhaupt gibt. Ein Kollege von mir in Amerika hatte nämlich eine Evangelisation gehabt. Und er sollte in der ganzen Woche eine Evangelisation halten und er sprach dann mit dem Gemeindeleiter dieser Gemeinde und sagte er, wann soll ich denn kommen? Und sagte, nach der adventistischen Zeit. Wenn jemand mir sowas gesagt hätte, adventistische Zeit? Schon 12 Uhr. Aber Schreck. adventistische Zeit. Und dann hat er gesagt, was meinst du denn damit, adventistische Zeit? Also sagte, in unserem Programm steht 19.30 Uhr. Aber unsere Gemeindeglieder kommen nie vor 10, vor 20 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde später. Ist das nicht traurig? Ich empfinde das als eine Unverantwortung. Respektlosigkeit. Nicht vor dem Menschen, der hier vorne steht oder irgendwo da vorne steht zu predigen, sondern eine Unverantwortung Gott gegenüber. Denn als Gemeinde haben wir einen Punkt gesetzt, wie wir es haben wollen. Und wir sind selber nicht imstande, dieses Wort zu halten. Und das ist nicht gut. Ich möchte, letzten Konzept. Dritter Punkt. Liebe für die Welt. Also Satan hat versucht, die Wahrheit zu verdrehen, die Wahrheit zu entmachten, die Kraft, diese Vollmacht, die das Wort Gottes hat, einfach ein bisschen zu reduzieren, damit wir uns nicht so, ach, Bruder Contreras, komm, hör doch mal auf. Eine Schwester sagte mir in Zürich, also Pastor, ich habe eins gelernt, sagte, mir wurde beigebracht, ich darf keine Schweinefleisch essen. Ich denke, wir sind hier die meisten Adventisten. Bitte erschreckt nicht. Es ist keine Erfindung der Weltgemeinde, steht hier drin. Der liebe Gott hat es so vorgesehen, dass es nicht gut für uns ist. Und okay. Und sie sagte, also mir, ich habe gemerkt, dass viele Adventisten keine Schweinefleisch essen. Und ich habe sie gefragt und sagte, also die Bibel sagt, es darf nicht gegessen werden. Ja, okay. Aber Pastor, das schmeckt so gut. Wissen Sie, was ich mache, Pastor? Ich koche mit Schweinefleisch. Aber ich esse das Fleisch danach nicht. Ich nehme es aus der Suppe, aus dem Ganzen raus und ich esse den ganzen Rest, weil an sich das schmeckt so gut. Da ist etwas nicht richtig verstanden. Merkt ihr das? Also mir hat das leid getan. Wie kommt denn das? Verdrehung. Angst von der Arbeitsstelle. Also nein, ein junger Mann machte jetzt als technischer Designer von meiner Gemeinde, meiner angolanischen Gemeinde. Und der Chef von ihm sagte, also Dino, keine Chance. Wenn du hier deinen technischen Designer-Ausbildung machen möchtest, musst du am Freitagabend weiterarbeiten, den ganzen Sabbatvormittag, bis ungefähr 14 Uhr, dann bist du frei. Er sagte, nein, das kann ich nicht. Ich bin 7. Tag Adventist und wir haben einen Brief geschrieben. Er hat versucht dahin, ich sollte dahin gehen, der Chef wollte es nicht. Und er hat gekündigt. Er arbeitet jetzt im Moment als Buchevangelist. Warum? Weil normalerweise unsere Position Gott gegenüber sollte wichtiger sein als das, was wir für die Welt haben. Und die Liebe für die Welt ist an sich etwas, was mit unserer Existenz zu tun hat. Wir haben Angst, kein Geld mehr zu bekommen. Hey, Moment, okay. Wem gehört denn eigentlich das ganze Geld der Welt? Gott. Die ganze Schätze der Welt, wem gehören das? Gott. Also hat irgendwann ein Kind Gottes Hunger gehabt? Nein. Warum haben wir denn dann Angst? Weil wir versuchen, auf uns zu schauen und nicht auf das Versprechen, was Gott gibt. Und das ist genau unser Problem. Was sagt uns 1. Johannes Kapitel 2? 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 und 16. Habt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, so jemand die Welt liebt hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. In die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt ewiglich. Also wir sollen in der Endzeit, wo wir uns befinden, darauf achten, dass wir uns nach dem Willen Gottes richten. Endzeit? Leben wir in der Endzeit? Seid ihr sicher? Also, es ist noch gut. Sieht noch gut aus. Noch, keine Ahnung wie lange. Uns geht es gut in der Schweiz. Kräftigste Land. Das Geld wert wie nichts. Also so wie du verdienst, geht es auch so wutsch raus. Kannst du kaum was sparen. Man sagt, Schweiz, da lebt man super. Sag ich es, liebe Geschwister, das ist ein gutes Land, um Urlaub zu machen. Aber da zu leben, da bist du total der gläserne Mensch. Du glaubst ja gar nicht. Ich erzählte vorhin gerade an Valentina und Dimitri, erzählte ich, dass in unserer Gemeinde, wir haben 6 Parkplätze in Oerlikon, Zürich. Und die Menschen da ist in der Gegend Mikros, also Einkaufszentrum, ist die Post, alles. Und die Menschen kommen und parken da drin. Da bin ich mir zur Polizei gegangen und habe gesagt, also, das ist nicht möglich. Da steht Privatparkplatz und sie halten sich nicht. Die haben mir ein paar Zettel gegeben, mit Codenummer und alles. Ich gehe dahin, schreibe ich mir das Nummernschild von dem Fahrzeug und schaue ich. Und da kommt Name, Adresse, Telefonnummer, Stadt, alles, wo die Person wohnt. Und ich kann mit voller Genehmigung der Polizei Strafzettel erteilen und die müssen dann nämlich an der Stadt bezahlen. Toll, ne? Und ich habe gesagt, das kann doch nicht möglich sein. Und das erste Nummernschild, was ich geguckt habe, war mein eigenes. Und es ist tatsächlich der Mann von Trera Sursua, Grabenstraße 2 und so weiter, und kommen da unten drunter noch die Telefonnummer und sagen, das gibt's doch nicht.
Kundennummer.
Nein, aber es ist gang und gäbe in der Schweiz, dass überall, und wenn ihr da vorbeifahrt, ihr werdet überall Kameras, Videokameras sehen.
Eure Nummernschilder werden verfolgt durch die ganze Schweiz. Die wissen tatsächlich, wo euer Auto sich befindet. Und die haben vor kurzem, die Grünen haben reklamiert. Und die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Das ist Menschenbeobachtung. Das ist, man ist nicht mehr frei, man kann sich nicht bewegen. Und die haben die Verantwortung von dem Polizeichef sagte, nein, wir möchten niemanden beobachten. Es ist nur, wenn ein Auto geklaut wird, dass wir wissen, wo dieses Auto sich hin bewegt. Also, wenn, also zum Guten der Bevölkerung, dafür sind solche Dinge da. Eine totale Beobachtung. Endzeit?
Ja, wir leben in der Endzeit. Ellen White schreibt und sie sagt, Menschen, sie schreibt in Zeugnis für die Gemeinde, Band 5, Seite 200, vierter Abschnitt, schreibt sie, was tut ihr, Geschwister, auf dem Werk der Vorbereitung? Diejenigen, die sich für die Welt entscheiden, modellieren sie sich, damit sie denn das Zeichen des Tieres bekommen. Diejenigen, die von sich selber misstrauisch sind und sich vor Gott gedemütigen und ihre Seelen reinigen, indem sie die Wahrheit gehorchen, sind diejenigen, die diesem himmlischen Modell nachgehen und sie werden den Siegel Gottes in ihrem Sternen bekommen. Wenn das Dekret ausgesprochen wird und den Siegel verteilt wird, ihr Charakter wird rein und ohne Makel bleiben für immer. Liebe Geschwister, was machst du für den Herrn? Was machst du für die Vorbereitung, bevor Christus wiederkommt? Leben wir in der Endzeit? Vor drei Wochen. War drei Wochen? Vier Wochen. Ein Monat. Rief mich Martin Zettwoch. Wer mit ihm sprechen möchte, kann ich ihm gerne die Telefonnummer von ihm geben. Ein Schulkamerad von Silvia, von Berlin. Er war meine rechte Hand damals in dem Bibelkreis, den wir gehabt haben. Unter den Schülern für die Krankenpflege, er rief mich an und sagte, Herr Mann, ich muss dir was erzählen. Ich sagte, ja, was denn? Es klang so bedrohlich, das Ganze, sagte, was ist denn los? Sagte, wir sind, ich musste mir das aufschreiben, weil ich habe es vergessen, eine Schwester ist vom Frühtingen Richtung Thun gefahren, also von Bern, Frühtingen Richtung Thunersee gefahren. Und als ich dort fuhr, stand ein Mann an der Straße, an der Autobahn oder an der Tankstelle. Ja, und irgendwie, keiner von uns nimmt jemanden gerne, der da ist, aber diese Schwester sagte er, naja, sie hat irgendetwas im Herzen gespürt. Sie hielt an, ließ den Mann einsteigen und sie sind gefahren. Und sie haben gesprochen über viele Dinge. Aber in einem Moment, der Mann wurde etwas unruhig und sagte, ich muss Ihnen was erzählen. Und wenn irgendjemand, so ein Fremder, sagt, ich muss Ihnen was erzählen, sagte Martin, sagte, sie wurde sehr unruhig. Und sagte, ja, okay, was haben Sie mir so erzählen? Und dieser Mann sagte ihr, und ich hoffe, dass wir als Adventisten verstehen, was es bedeutet. Die Posaunen sind auf die Lippen gesetzt. Jesus, komm bald. Und der Mann verschwand. Mitten auf der Fahrt von dem Wagen. So. Die Posaunen sind an den Lippen gesetzt. Jesus, komm bald. Was bedeutet das? Die Posaunen sind an den Lippen gesetzt. Als Adventisten wissen wir, was das bedeutet. Die Posaunen sind die Gerichte Gottes über diese Welt. Wie lange noch? Und liebe Geschwister, das ist die Frage, wie lange noch? Wie lange Zeit haben wir noch, bis Jesus wirklich wiederkommt? Oder bis zu dem, was hier in Zeugnis Kapitel Band 5, Seite 200 gesagt wird? Was tun wir für unsere Vorbereitung, damit wir erlöst werden können? Ist uns die Welt wichtiger als das, was Jesus uns anbietet? Ist dein monatlichen Gehalt wichtiger als deine Treue zu dem Herrn Jesus? Ist deine existenzielle Bedürfnisse wichtiger als dessen, was Jesus von dir sich erwünscht? Als ein Zeichen deiner Dankbarkeit, dass er sein Leben für dich gegeben hat? Wo setzen wir diesen Maßstab, den wir brauchen? Wo setzt du es? Wo setze ich es? Ja, Pastor, du sprichst jeden Tag, so gut wie jeden Tag, über die Bibel. Du hast einen Vorteil uns gegenüber. Nein. Eine Sache sind die Bibelstunden, die du gibst. Und die andere Sache ist das, was du persönlich mit dem Herrn erlebst. Eine Sache ist, wenn du selber Zeugnis gibst von dem, was du gelernt hast und du gibst ein gewisses Wissen weiter. Und das andere ist, wenn du überzeugt bist von dem, was du sprichst und sagst, weil das nämlich Merkmale deines Lebens sind. Also es geht nicht, ob du Adventist bist oder nicht. Es geht nicht, ob du deine Gaben gibst, sei es Sabbatschule oder Predigt. Es geht auch nicht, ob du treu bist in den Zentren. Es geht auch nicht, ob du hier jeden Sabbat in der Gemeinde kommst. Denn es gab ein Volk, der das getan hat, und wir kennen es heute, wie es ist. Das ist keine Sicherheit. Es gibt nur Sicherheit in einem, nämlich in Jesus Christus. In niemand anderem, liebe Geschwister. Und ob es heute Nacht die Welt zugrunde geht, oder vielleicht wir werden alle einschlafen und unsere Enkelkinder werden es erleben, ist doch egal. Wir brauchen nicht unbedingt, wenn ich euch sagen würde, ja, ich habe mit Daniela Weichert gesprochen, sie arbeitet in der Europäischen Union und sie hat mir gezeigt schon, wie viel über den Sonntagsgesetz für Europa schon entschieden wurde. Ich könnte euch Menge erzählen darüber. Aber ob das Sonntagsgesetz kommt oder nicht, ist doch irrelevant. Aber ich weiß, dass viele Adventisten warten, dass das Sonntagsgesetz rauskommt, damit wir endlich treu sind vor Gott. Vergessen wir es. Weil wenn du nicht vorher treu gewesen bist, wirst du später auch nicht treu sein. Also das, was ihr hier habt, und ich empfehle euch, überprüft auch das, was ihr hier liest. Adventist heute, die goldene Mitte. Sind wir die goldene Mitte? Also es tut mir leid, ich nicht. Ich habe ganz klare Hinweise von der Bibel. Ich kann nicht deine goldene Mitte sein. Ich bin nicht für den, oh ja, du hast doch recht. Ah ja, selbstverständlich, du hast auch recht. Wir sind die Freundlichsten. Alle haben recht. Nein, es tut mir leid. Ich kann nicht sagen, dass jeder recht hat. Ich kann nur sagen, was Jesus sagt in Johannes Kapitel 10. Er hat treue Kinder auch in anderen Herden. Das ja. Aber diese Menschen werden die Stimme Gottes hören und sie werden aus diesen Herden rausgehen. Und sie werden sich dort versammeln, wo das Wort Gottes verkündet wird. Und ich frage mich, wird hier in Günzburg das Wort Gottes verkündigt? Lebt ihr nach dem Wort Gottes? Wenn die Menschen von draußen kommen und das Wort Gottes gehört haben und sie sich mit dem Wort Gottes beschäftigt haben, wenn sie hier reinkommen, werden es sehen, tasten, spüren, dass ihr mit dem Wort Gottes lebt. Das ist unser Problem. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir falsche Propheten. Sind wir falsche Menschen, die wir hier etwas beibringen oder zeigen, was am Ende wir nur rausgehen werden. Wir werden die Menschen aus der Gemeinde rausjagen. Aber dann könnte jemand sagen, Bruder Contreras, was machen wir dann, wenn selber in unserer Gemeinde die Menschen hier verkündigen Dinge, die nicht mit der Wahrheit Gottes zu tun haben? Oh, die Gemeinde hat viel Macht darüber. Das sagt die Bibel, sagt die Gemeindeordnung. Wenn die Gemeinde erkennt, dass irgendjemand sich nicht nach der Wahrheit Gottes leitet, und richtet und verkündet, die Gemeinde kann das stoppen. Ganz einfach. Außer wenn wir Politik in der Gemeinde machen. Und da und das gibt manche Menschen, die wirklich, die gehen vor jedem Gemeindewahl, wer für mich bitte, ich bin so gut, bitte für mich, ich bin so gut. Nein, das hilft gar nichts. Liebe Geschwister, wir brauchen niemanden mehr, der gut reden kann, der sich hier vorne stellen kann und gute Bibelverse in den Zusammenhang homiletisch und Exegese und sonstiges Zeug bringen. Wir brauchen treue Menschen. Es ist an der Zeit, wo wir uns verändern müssen. Es ist an der Zeit, wo wir nicht mehr nach dem Gesichter, nach dem Geld, nach dem Sozialstatus, nach der Arbeit. Das ist vorbei. Wir müssen Menschen suchen, die treu sind. Nicht die bereit sind, irgendwelche Kompromisse mit anderen zu suchen. Nein! Wenn irgendjemand hier vorne steht, muss das jemand sein, der nach Jesus lebt, der treu ist. Weil ansonsten machen wir uns mitschuldig, dass die Wahrheit, die hier verkündet wird, ist nur eine halbe Wahrheit. Und nicht das, was Gott will. Es kann der einfachste Gemeindeglied sein. Aber wenn diese einfachste Gemeindeglied mit dem Herrn gemeinsam lebt, dann ist er stärker als ein Prediger, der nur von sich was gibt. Welche Geschichte, Jonathan? Mit dem Auto? Danke. Mein Sohn kennt die Geschichte. Die Schwester, die dieses Erlebnis gehabt hat, konnte nicht weiterfahren. Sie fuhr am Standspur und in der Schweiz durch diese Kameras, die überall vorhanden sind, kam ein paar Minuten später, war die Polizei schon bei ihr. Sie konnte nicht fahren. Sie war schockiert. Und kommen die Polizisten, die sind sehr höflich, aber sehr bestimmend. Die Gendarmin sagte, können wir Ihnen behilflich sein? So sagte mir Martin. Und sie konnte nicht reden. Dann sagte er, entweder fahren Sie weiter oder Sie werden eine Strafe bekommen. Sie dürfen hier auf der Autobahn nicht so einfach halten. Oder Sie steigen aus und Sie erklären uns, was passiert ist. Die Schwester ist ausgestiegen. Und die Frau erzählte, diese Schwester erzählte dem Polizisten, was sie erlebt hat. Und mein Freund, Martin Setwo, sagte, dass die Polizisten untereinander sich unterhielten vor der Gegenwart dieser Frau und sagte, das ist eigenartig. Das ist die 8. Frau, die uns heute das Gleiche erzählt. Das ist die 8. Frau, die uns das Gleiche erzählt. Wunder? Ja. Dass der Herr uns vorwarnt? Ja. Dass Gott Menschen gebrauchen kann, um uns zu zeigen, Achtung, Vorsicht, es ist bald die Zeit. Verändert euch. Was sagte Jesus? Wenn wir nicht reden, wer wird reden? Ah, die Steine. Also die da draußen, ja, betonen das. Ist das damit gemeint? Nein. Viele versuchen das zu interpretieren mit der Archäologie. Die Archäologie wird sprechen. Nein. Als Jesus sagte, und wenn ihr diesen Berg sagen würdet, versetzt dich von hier bis dahin, wird es tun. Er sprach von den Pharisäern und die Schriftgelehrten, nicht von einem buchstäblichen Berg, weil so wurden sie damals die genannt, geistliche Berge. Und er gab eine Kritik denen und sagte, die haben auch eine Möglichkeit. Aber wenn euer Glaube so wäre, dann würdet ihr das sagen. Also es ist der Glaube, der Vertrauen, das Konzept mit Gott, nicht mit uns. Und deshalb die Beziehung mit dem Herrn ist das Wichtigste. Und liebe Geschwister, über die Endzeit zu sprechen, über die Merkmale, Zeichen der Zeit zu reden, es zeigt uns nur, in welcher Zeit wir uns befinden. Und ich muss so gestehen, dass es für mich mit der Zeit nicht in erster Linie gekommen ist und geworden ist und geblieben ist. Nein. Weil die Erkenntnis der Zeit, in welcher wir leben, erlöst mich nicht. Zeigt mir nur, in welcher Zeit ich bin. Zeigt mir nur die Zeit, die ich auch eigentlich aufhören müsste. Zeigt mir nur die Zeit. Aber wenn ich die Beziehung mit Jesus habe, Egal wie früh oder wie spät ist. Egal wie jung oder wie alt ich bin. Egal, ob ich reich oder arm bin. Egal, in welchem Land ich mich befinde. In welcher Situation ich mich befinde. Wenn ich mit dem Herrn Jesus lebe, dann kann ich sicher sein auf sein Versprechen, dass ich erlöst werden kann, wenn er es will. Denn die Erlösung ist ein Geschenk. Ein Geschenk auf die Antwort, die du gibst, auf seine Einladung, mit ihm gemeinsam zu gehen. Gott segne uns, Gott segne euch vor allem. Und er schenkte euch einfach diese Entschiedenheit. Egal, was um dich herum passiert. Egal, was in den Gemeinden passiert. Wenn du dem Herrn treu bist, wenn du dem Herrn treu bleibst, wirst du denjenigen helfen, die sich nicht entscheiden können, die sie nicht wissen, ob sie rechts oder links gehen, ob sie mit dem Gemeindeleiter gehen oder lieber mit dem Schatzmeister. Das ist irrelevant. Wenn du in deinem Leben das Wort Gottes zeigst, dann wirst du eine Hilfe sein für die, die sich schwach fühlen im Glauben. Sei du Gott treu. Und die Arbeit, die Gott durch dich tun wird, wird sich in der Ewigkeit zeigen. Gott segne euch heute und alle Tage. Amen.